FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Köppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Köppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS mit der Lesebühne. Heute mit Max Leonhardt, Bielers Dilemma, ein Roman. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich führe Sie durch die Sendung. Zum Buch: Der Chefchirurg einer deutschen Herzklinik wird in Zürich ermordet aufgefunden. Kommissar Bieler ermittelt und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Was wie ein Krimi beginnt, entwickelt sich mehr und mehr zu einem Roman über Recht und Gerechtigkeit und einer gnadenlosen Abrechnung mit den Machenschaften der Medizin, Justiz und Gesellschaft. Der Autor Max Leonhardt, 1955 in Bozen geboren, erst eine künstlerische Ausbildung, studiert dann Medizin und wird Künstler. Aus aktuellem Geldmangel bewirbt er sich um eine Assistentenstelle an einer deutschen Herzchirurgie und steigt rasch zum ersten Oberarzt auf. Nach 9 Jahren hängt er seinen Brotberuf an den Nagel und widmet sich wieder ausschließlich der Kunst. Max Leonhardt lebt und arbeitet als Maler, Bildhauer und Schriftsteller in Strobel am Wolfgangsee und ist heute zu Gast bei Radio FIPS. Herr Leonhardt, Sie sind freischaffender Künstler, Maler und Bildhauer und waren vorübergehend Herzchirurg und haben nun einen Roman geschrieben. Als was sehen Sie sich selbst?
Als Künstler. Meine Neigungen in der Jugend waren eindeutig. Die Tests der Berufsberatung, die in unseren Schulen mit dem 14. Lebensjahr durchgeführt werden, ergaben eine Empfehlung für einen künstlerischen Beruf. Also habe ich eine entsprechende Ausbildung begonnen. Neben meiner Ausbildung zum Maler und Bildhauer habe ich, wie viele andere Jugendliche auch, Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben. Mit 2 Klassenkameraden war ich für einige Zeit Mitglied in einem Literaturzirkel, der von einem engagierten Deutschlehrer geleitet wurde. Wir interessierten uns für Malerei, Philosophie und Literatur.
Spielten Sie damals mit dem Gedanken, nicht Maler und Bildhauer, sondern Schriftsteller zu werden?
Ja, in der Tat. Aber ich war viel zu jung und hatte keine Lebenserfahrung. Worüber sollte ich schreiben? Meine Sorge war, dass ich vielleicht nie etwas von Bedeutung mitzuteilen haben könnte. Also habe ich den Gedanken zurückgeschüttelt.
Und dann haben Sie Medizin studiert?
Ja, ich habe mich damals intensiv mit Philosophie beschäftigt und wollte etwas über das Leben erfahren. Das Studium der Philosophie und Germanistik hat mich nicht befriedigt. Ich wollte mehr über den Menschen erfahren und die Medizin schien mir Einblicke in das wirkliche Leben zu gewähren. Geburt, Krankheit, Leid, Tod. Den Arztberuf habe ich nicht angestrebt.
Es kam aber doch dann ganz anders und Sie wurden doch Arzt.
Ja, nach dem Studium ließ ich mich als Künstler nieder. Aber ich konnte, wie alle meine Freunde, von der Kunst nicht leben. Alle schlugen sich mit Gelegenheitsjobs durch. Ich hatte einen Beruf erlernt, also suchte ich ein Fachgebiet, das wenig mit Medizin und umso mehr mit manueller Geschicklichkeit zu tun hat und stieß auf die Herzchirurgie. Ich versuchte, das Geld zur Seite zu legen, um dann wieder in die Kunst zurückzukehren.
Nach dem Ausscheiden aus der Herzchirurgie haben Sie sich als freischaffender Künstler am Wolfgangsee niedergelassen. Wie sind Sie dann zur Literatur gekommen?
Wissen Sie, zwischen den Künsten gibt es eine Verbindung. Malerei, Musik, Literatur ähneln sich in der Arbeitsweise. Das Bindeglied ist die Kreativität. Sie unterscheiden sich lediglich in dem verbindenden Medium und die Sprache war mir als Medium nicht wirklich fremd. Neben der Malerei habe ich immer ein wenig geschrieben, allerdings ohne jeden Ernst und ohne jegliche Ambitionen.
Und nun haben Sie sich entschlossen, einen Roman zu veröffentlichen. Was hat sich verändert?
Die Bedeutung dessen, was ich geschrieben habe. Im Roman Bielers Dilemma geht es um ein wirklich bedeutsames Thema. Außerdem wollte ich einen Roman schreiben, wie ich ihn selbst gerne lesen möchte. Flüssig geschrieben, außergewöhnlich, abwechslungsreich, mit philosophischen Betrachtungen, humorvoll und doch einem, mit einem ernsten Grundthema und einem sehr überraschenden Ende.
Welches ist das zentrale Thema Ihres Buches?
Es geht in dem Buch um die unmoralischen Absprachen zwischen Medizin und Justiz. Durch diese wird Patienten, die einem Behandlungsfehler zum Opfer gefallen sind, regelmäßig und systematisch das Recht verweigert, was für die Betroffenen ungeheuer bitter und enttäuschend ist. Nach dem Schaden, den sie erlitten haben, verweigert ihnen die Gesellschaft auch noch die Anerkennung ihres Leids. Dies ist so nicht hinnehmbar. Immerhin sprechen wir von den offiziellen Zahlen von 15.000 Toten durch Ärztepfusch. Die Zahl der Geschädigten dürfte ungemein höher sein. Im Grunde behandelt der Roman ein Problem von hoher gesellschaftlicher Relevanz, ein Problem, das längst allgemein diskutiert werden sollte.
Sie waren erster Oberarzt an der Herzchirurgie in Ulm. Ihr damaliger Chef stand einige Jahre lang ziemlich im Kreuzfeuer der Kritik. Bezieht sich Ihr Roman auf die Zustände in dieser Klinik?
Bielers Dilemma ist in erster Linie ein Roman, ein Stück Literatur, und es ist ein literarischer Roman. Es geht daher vornehmlich um eine Geschichte, die erzählt wird, um Sprache, inhaltlich um verschiedene Gedanken über das Leben ganz allgemein. Jede Ähnlichkeit der im Buch vorkommenden Figuren mit realen Personen wäre rein zufällig und ist auf keinen Fall beabsichtigt. Allerdings kann kein Autor leugnen, dass persönliche Lebenserfahrungen in einen Roman einfließen. Dies wäre ganz einfach unsinnig und es ist nicht zu verhindern. Wenn Bielers Dilemma dazu beitragen kann, eine Diskussion über Recht und Gerechtigkeit in der Medizin auszulösen, dann hat sich die Veröffentlichung auf jeden Fall gelohnt.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Max Leonard, Bielers Dilemma.
Prolog. Niemand konnte immer nur Glück haben. Auch er nicht. Dessen war er sich bewusst. Sein persönliches Kontingent davon, sofern es so etwas gab, hatte er längst aufgebraucht. Seine Tage waren nun gezählt, davon konnte er ausgehen, und darüber machte er sich auch keine Illusionen. Die geschenkte Zeit war abgelaufen, und er war keineswegs betrübt darüber, nahm sein Schicksal zur Kenntnis ohne Melancholie und ohne besondere Rührung. Früher, noch vor wenigen Jahren, hatte er dagegen rebelliert, war verzweifelt, manchmal sogar tagelang in tiefe Agonie verfallen, da er die Vorstellung, früh sterben zu müssen, als zutiefst verstörend empfunden hatte. Mittlerweile war der Gedanke an den Tod vertraut und ohne Schrecken, obwohl er nur wenig über 50 war, ein Mann in den besten Jahren. Er saß in der Mitte des leeren Raumes, auf einem Stuhl, dem einzigen, der nicht abgedeckt war, Esche, hell gebeizt mit gepolsterter Rückendehne, ohne Armstützen, einem Stuhl aus dem Esszimmer, seinem Esszimmer, schlicht, modern und vertraut. Jemand hatte ihn wohl dorthin geschoben, um die Deckenlampe abzuschrauben und ihn stehen lassen. Der Raum war kahl und ausgeräumt. Fischgrätparkett mit Spiegelungen, Ahorn lackiert, ohne Teppich, den hatte er verkauft. Der Raum wirkte größer, als er ihn in Erinnerung hatte. Reste der Einrichtung waren in einer Ecke zusammengestellt, mit Laken überdeckt, funktionslos. Wenn er sich etwas streckte, sah er im angrenzenden Raum die Sitzgarnitur. Ein Sofa mit zwei Fauteuils, mit Schonbezügen gegen den Staub. Dazu den Glastisch, Designerstück aus einem Einrichtungshaus. Die restlichen Möbel waren verschwunden, waren auf dem Sperrmüll gelandet. Und er empfand eine innere Fremdheit den Dingen gegenüber, die ihn umgaben. Seinen Dingen, Objekten seiner Wohnung, sonst geläufig in ihrer Alltäglichkeit, die ihm jetzt seltsam unpersönlich vorkamen, fast als sähe er sie heute zum ersten Mal. Und doch waren sie irgendwie vertraut, ein Stück seiner Geschichte, eine Geschichte in Schonbezügen, abgedeckt, konserviert und entartet. Die Bilder hatte er von den Wänden genommen, was mehrere rechte, helle Rechtecke hinterließ und den Eindruck von Kahlheit verstärkte. Von seiner Position aus konnte er den geöffneten Kühlschrank in der Küche sehen, der ausgeräumt war, gereinigt und vom Netz genommen. Den Müll hatte er entsorgt und es roch ein wenig nach Putzmittel, Ammoniak und Chlor. Alles Leben war vorsorglich entfernt und ausgelöscht. Es sollte nichts übrig bleiben von dem, was hier stattgefunden hatte. Nichts, das an das Gewesene erinnern konnte, sein Leben mit seiner Lebensgefährtin, die er nicht mit den Versatzstücken ihrer gemeinsamen Vergangenheit konfrontieren wollte, wenn sie zurückkam. All sein Leben hatte er in Kisten verpackt und einem Altwarenhändler geschenkt, der sie glücklich abgeholt hatte. Und nun war seine Vergangenheit auf dem Flohmarkt. Ein ganzes Leben auf dem Trödel. Nur noch einige tote Gegenstände waren übrig. Einzelne Möbelstücke, die sich in ein anderes Dasein integrieren ließen. Nahtlos, da ohne Erinnerung. Die Rollläden waren halb geschlossen und dünne Streifen von Sonnenlicht fielen ins Zimmer, zeichneten ihr Muster auf das Parkett. Nur eine Jalousie hatte er hochgezogen und das Fenster gab den Blick frei auf die Häuser der Nachbarschaft, die er jahrelang täglich gesehen hatte, ohne sie zu bemerken. Nun waren sie nicht mehr nur eine Kulisse zu seinem Leben, sondern standen da, damit er Abschied nehmen konnte, auch von ihnen. Fassaden mit Fenstern, Stadtbild, manche Fenster geöffnet mit wehenden Gardinen vor der Dunkelheit des Raumes dahinter, in dem fremdes Leben stattfand, das er niemals bemerkt hatte, weil er mit seinem eigenen beschäftigt war. In seiner inneren Stille hörte er das stete Lärmen der Stadt, das nun fast körperlich eindrang in das Zimmer, es ganz bis in alle Ecken ausfüllte und den Raum durchdrang, in dem er saß, hier auf seinem Stuhl und Abschied nahm, ohne zu zögern. Jenseits der Felder, auf der anderen Seite, in einiger Entfernung sah er winkende Kinder. Doch es war ein anderes Fenster, aus dem er das gesehen hatte, in einem anderen Leben, in einer anderen Stadt, aus einer früheren Erinnerung. Bilder aus der Retorte. Und er erinnerte sich an seine Gedanken damals, als die Bilder real waren. Es war sonnig damals wie heute. Und es war ein Abschied, ein versöhnlicher Abschied, denn sie winkten und standen dort in einiger Entfernung und man konnte sie eigentlich nur an den Bewegungen ihrer Arme erkennen. Die Kinder jenseits der Felder, jene Kinder, die seine eigenen waren und die er verlassen hatte, weil sein Leben in Scherben lag und er von vorne beginnen musste, ein Anfang mit dem Ende vor Augen. Und dieser Anfang hatte ihn hierher gebracht, in diese Wohnung, in ein zweites Leben, ein Leben auf Pump, das er geschenkt bekommen hatte, ohne je zu wissen, warum. Und ein Leben mit seiner Lebensgefährtin, die er liebte und die seine letzten Jahre zu schönen Jahren gemacht hatte. Jede Sekunde hat er genossen, weil jeder Augenblick ungemein kostbar war. Er war erst gestern Abend aus Zürich zurückgekommen, wo er sich von seinem einzigen wirklichen Freund verabschiedet hatte. Prophylaktisch, wie er sagte, weil man ja nicht wissen könne, ob sie sich wiedersehen würden. Und sein Freund Oskar Tschudi, Richter Tschudi, hatte ihn, um ihm zu beweisen, dass er nicht an ein abruptes Ende glaubte und daher jedes Pathos fehl am Platz sei, zum monatlichen Vortrag des Juristenvereins im Zunfthaus Kampel am Limmatquai mitgenommen. Sie würden sich in ein paar Jahren immer noch verabschieden können, hatte er gemeint und ihm aufmunternd auf die Schulter geklopft und über seinen Ernst gelacht und gesagt, er sei ein hypochondrischer Kauz. Die Sache würde ohne Zweifel gut gehen. Und er solle sich keine Gedanken machen, sich nicht unterkriegen lassen. Und so waren sie am Abend losgezogen, wie früher, als sie noch Lust hatten, die Welt aus den Angeln zu heben und sich noch nicht gefreut hatten, wenn man sie für jünger hielt, als sie waren. Da er nicht vom Fach war, hatte er sich bei der Abendveranstaltung unter all den Juristen ziemlich fremd gefühlt. Und das Thema Kartellrecht war so speziell gewesen, dass es ihm kaum gelungen war, den Kern der Diskussion zu begreifen. Nach dem Vortrag hatte sich Tschudi noch verabredet, wollte mit ein paar Kollegen in einer Bräustube etwas essen. Und er war mitgegangen, weil ihn sein Freund dazu gedrängt hatte. Er solle doch endlich seine trüben Gedanken vergessen, hatte Tschudi gesagt und ihm abermals freundschaftlich auf die Schulter geklopft und gelacht. Trotz seiner anfänglichen Bedenken wurde es ein netter Abend. Sie waren zu sechst, aßen eine Kleinigkeit, tranken Bier und unterhielten sich und die Themen waren interessant und vielseitig. Er konnte sich nicht erinnern, wer das Gespräch auf den Schweizer Nationalmythos Tell und die Fragwürdigkeit der Figur gebracht hatte. Es war kein neues Thema, eher langweilig, eines, das schon oft, viel zu oft diskutiert worden war. Jedenfalls warf jemand die Frage auf, ob ein Mord, selbst ein Tyrannenmord, in irgendeiner Weise gerechtfertigt werden könne. Und ein Herr Mortensen, ein älterer Rechtsanwalt mit Bauch, rotem Gesicht und abstehenden Ohren, vertrat die Meinung, der Tyrannenmord des Wilhelm Tell sei in jedem Fall unbedenklich, denn ein Schweizer Nationalheld könne per se kein unmoralisches Vorbild sein. Andere, besonders Spörri und Kunkel, äußerten sich vorsichtiger und sagten nur, Schiller sei ein Kindskopf gewesen und ein Tyrannenmord aus persönlicher Rache sei ein glatter Mord im juristischen Sinne und nur die blanke Notwehr würde einen Mord rechtfertigen. Sie sprachen über die Assassinen des Mittelalters in Persien und Syrien, die den Tyrannenmord aus anarchistischen Überlegungen heraus betrieben hatten und kamen wieder auf Schiller zurück und landeten schließlich bei Kant. Letzten Endes einigte man sich doch darauf, dass in Friedenszeiten und ohne Notwehr oder unmittelbare Gefahr für Dritte ein Mord indiskutabel sei. An dieser Stelle wandte sich Judy aufmunternd an seinen Freund, der etwas still dabei gesessen und zugehört hatte, da er ja nicht vom Fach war und daher fand, er sei nicht ausreichend kompetent, wenn es um juristische Fragen ging, und fragte ihn, was er denn persönlich als Nichtjurist dazu sage. Und nach längerem Zögern antwortete dieser, ein guter Bekannter habe ihm einmal von einem Mord erzählt. Einem Mord, den er übrigens selbst, also eigenhändig, begangen habe und der vielleicht im eigentlichen Sinne gar kein wirklicher Mord gewesen sei. Die Juristen wollten Näheres darüber wissen und so erzählte er an jenem Abend seine Geschichte, verabschiedete sich dann und ließ die versammelte Gesellschaft nachdenklich zurück. Jetzt saß er hier in seiner kahlen Wohnung, dachte an jenen Abend zurück und an die Geschichte, die sein Leben geprägt und verändert hatte, seine Geschichte, eine Geschichte von Recht und Moral, Gerechtigkeit und Sühne. Er stand auf und sah aus dem Fenster, indem er sich mit den Ellbogen auf das Fensterbrett aufstützte, blickte hinunter auf die Straße, wo das Leben stattfand, wirkliches Leben, ein Leben aus der Vogelperspektive. Er liebte diesen Anblick, Menschen, wie immer in Eile, die in jede Richtung hasteten. Keiner konnte sagen, warum sie liefen und wohin. Sie sahen aus wie Spielzeugfiguren aus einem fremdartigen Spiel, dessen Regeln er nicht kannte, interessant und befremdlich zugleich. Er sah Autos im Stau, zumeist schwarz, wie es zurzeit Mode war. Alleebäume, die scharf begrenzte Schatten auf die Straße warfen. Eine alte Frau mit Hund, die sich nur mühsam fortbewegte und doch nach einiger Zeit verschwunden war und durch andere Figuren ersetzt wurde. Eine Mutter mit Kinderwagen, eine Gruppe Jugendlicher, Frauen mit Einkaufstaschen, Fahrradfahrer, die vorüberflitzten und wahlweise den Bürgersteig oder die Straße benutzten. Es war ein buntes Treiben, während hier oben in seiner verpackten Welt das Leben aufgehört hatte, eine Realität darzustellen und zu einer Rückblende wurde auf das, was einmal ein Leben war. Die Stille, die er nun empfand, die Stille in dem Raum hinter ihm, war nur gedacht. Die Welt war nicht wirklich ausgesperrt, drang durch das geöffnete Fenster ein und erfüllte weiterhin den Raum. Doch empfand er es nun anders. Die Trennung der beiden Welten schien absolut und das Zimmer in seinem Rücken war von einer gedachten Ruhe erfüllt, die künstlich wirkte, wie die verpackten Möbel. Er dachte an seine Lebensgefährtin der letzten Jahre, die gerade für einige Zeit beruflich im Ausland weilte und deren Abwesenheit er ausnutzen wollte, um sich am nächsten Morgen in die Klinik zu begeben. Wenn sie zurückkam, war er entweder rekonvaleszent oder verschwunden. Nur ein paar Gegenstände würden an ihn erinnern. Das war unvermeidlich. Es war einfach unmöglich, alle Spuren zu verwischen und er wollte auch nicht übertreiben. Hätte er alles verkauft und vernichtet, es hätte pathetisch gewirkt, albern vielleicht, denn die Erinnerung an ihn konnte er ohnehin nicht auslöschen. Er hatte ihr seinen Entschluss nicht angekündigt und er fand, es war besser so. Sie wusste, dass dies einmal passieren würde und sie konnte ihm nicht helfen. Jeder war in einer solchen Situation allein und auf sich gestellt. Er war bereit, da er keine Wahl hatte, war bereit, auch wenn man ihm nicht viel Hoffnung gemacht hatte. Es war seine einzige Chance. Er würde es riskieren. Sein Testament hat er gemacht, die Miete für die Wohnung für 3 Monate im Voraus bezahlt, alle wichtigen Dinge geregelt und die Geschichte, die er unbedingt erzählen musste, weil er sie nicht schweigend mitnehmen wollte, ohne sich zu erklärt zu haben. Die Geschichte von einem Mord, der vielleicht keiner war, hatte er nicht nur gestern Abend erzählt, sondern aufgeschrieben, in monatelanger Arbeit, und sie lag als fertiges Manuskript auf dem Wohnzimmertisch neben dem Testament. Ob sie jemand veröffentlichen würde, wusste er nicht. Und dies war auch ganz zweitrangig. Er selbst würde nichts mehr davon haben, hoffte jedoch insgeheim, jemand könne seine Lehren aus der Erzählung ziehen. Die zeigte, wie die Welt beschaffen war und wie schnell man unter die Räder geraten konnte. Später, am Wohnzimmertisch stehend, nahm er das Manuskript, überflog die ersten Zeilen, die er so oft korrigiert und geändert und wieder korrigiert hatte, bis es fast zu einem Ritual geworden war und der Text dadurch nur anders, aber nicht besser wurde. Dann setzte er sich auf das Sofa und begann noch einmal, ein letztes Mal, seine Geschichte zu lesen, welch eigenartige Wendungen sein Leben genommen hatte und wie es wirklich war. Oder vielleicht auch nur, wie es gewesen sein könnte. Denn wer wusste schon so genau, ob das, was wir unsere Erinnerung nennen, nicht nur erträumt sein könnte? Vielleicht ist der Glaube an die Wirklichkeit nur eine Konvention, an der niemand rütteln möchte, um das Leben nicht noch verwirrender zu machen. Was aber, wenn alles, was wir so sicher zu wissen glauben, Täuschung ist oder nur ein Spiel und nichts weiter und der Unterschied zwischen Illusion und Wirklichkeit bestenfalls bedeutungslos?
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Max Leonhardt, Bielers Dilemma. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Max Leonhardt, Bielers Dilemma.
Erstes Kapitel. Einige, die das Opfer besser gekannt hatten, Bekannte und Kumpel aus früheren Zeiten, sagten später, als sie von der Polizei befragt wurden, er sei in den letzten Tagen stiller gewesen als sonst, ungewöhnlich introvertiert, verschlossen und anders, als man es von ihm gewohnt war. Irgendwie verloren habe er gewirkt, sagten sie, und er habe sich nicht so recht an der Unterhaltung beteiligen wollen, sei oft geistesabwesend daneben gestanden, mehr als üblich isoliert, nachdenklich und zerstreut. Andere wollten auch eine gewisse Ängstlichkeit bemerkt haben, sagten, es sei nicht so auffällig gewesen, dass sie sich gleich Gedanken darüber gemacht hätten. Aber jetzt, im Lichte der schrecklichen Begebenheit, würden sie sich noch gut daran erinnern, wie fahrig und beunruhigt er gewirkt habe. Und blass, ziemlich blass sei er gewesen. Daran könnten sie sich noch gut erinnern. Jedenfalls wusste niemand etwas Genaues. Was da geschehen war, schien unfassbar. Und alle zeigten sich bestürzt. Natürlich. Sie fanden das Verbrechen ungeheuerlich und waren fassungslos. Betroffenheitsrhetorik am nächsten Morgen, was man so sagt, wenn man mit einer Situation konfrontiert wird, auf die man nicht vorbereitet sein kann, weil sie eigentlich nur im Film vorkam und nicht im wirklichen Leben oder woanders vielleicht, aber nicht hier in Zürich und in den eigenen Reihen. In den Bronx oder im Bahnhofsviertel von Berlin, in den Hafengassen von Rotterdam, wo ein Gewaltverbrechen, wie man hört, nicht so selten vorkam, aber nicht in einer solchen Stadt, die Sicherheit und bürgerliche Rechtschaffenheit und Ordnung ausstrahlte, in einer Stadt, in der ein Verbrechen wahrscheinlich an sich schon ungewöhnlich war und an einer hochgestellten Persönlichkeit vollkommen unvorstellbar schien, zumindest ein Gewaltverbrechen dieser Art. Die Bestürzung darüber war jedenfalls groß. Professor Johannes Witte, Chef der herzchirurgischen Abteilung der Universitätsklinik Köln, war ermordet worden. So erzählte man sich und so stand es in der Zeitung. Auf welche Weise wusste niemand genau und es kursierten die unterschiedlichsten Gerüchte darüber. Auf grässliche Weise jedenfalls, da war man sich sicher und heimtückisch. Als ob es möglich gewesen wäre, in eine freundliche und nicht heimtückische Weise zu ermorden. Wie jeder von uns wurde natürlich auch Professor Witte nicht von allen seinen Zeitgenossen gemocht. Gewiss nicht. Doch niemand war in der Lage, sich vorzustellen, wer ihn so sehr gehasst haben könnte. Man sah sich an, rätselte. Gerüchte waren im Umlauf, wurden von einem zum anderen getragen. Nichts Konkretes, Gerede ohne Bedeutung. Man schüttelte den Kopf und war fassungslos. Trotz aller Vermutungen und angeblichen Beobachtungen war eines sicher. Die Ereignisse warfen nur selten deutliche Schatten voraus. Sie taten es nicht, da die Zukunft undurchdringlich und nicht voraussehbar ist. Und so war auch jener Donnerstag im April, der letzte im Leben des Professors, wie jeder andere. Und nichts ließ darauf schließen, dass gerade an diesem Tag etwas geschehen würde, was für einiges Aufsehen sorgen musste. Der Himmel war zum ersten Mal in diesem Jahr vom frühen Morgen an strahlend blau, und nach einem schneereichen Winter und einem nasskalten Frühlingsanfang sah es so aus, als würde dies der erste wirklich warme Tag in diesem Jahr werden. Wenn dieser Tag in irgendeiner Weise besonders war, so nur, weil er besonders schön war und makellos bis zum Abend. Im Kongresshaus fand der Jahreskongress der Deutsch-Österreichisch-Schweizerischen Gesellschaft der Herzchirurgen statt, diesmal in Zürich und nicht in Bonn, wo er sonst meist abgehalten wurde. Eine Hommage an die Schweizer Kollegen und die schöne Stadt am Zürichsee, in der man gerne ein paar Tage verbrachte und die genügend Abwechslung für das Damenprogramm bot, was bei Kongressveranstaltungen nicht unwichtig war. Professor Witte hielt in den Vormittagsstunden einen Vortrag im großen Konferenzsaal und die PowerPoint-Präsentation mit ihren bunten Statistiken über Operationszahlen und die Tabellen mit den Ergebnissen waren beeindruckend. Die Bilanz glänzend und kaum jemand im Auditorium, mit Ausnahme einiger Jungassistenten, die über die Gepflogenheiten der medizinischen Wissenschaft noch nicht so gut Bescheid wussten, nahm die gezeigten Zahlen für bare Münze. Denn jeder wusste, wie sehr zugunsten besserer Ergebnisse bei allen wissenschaftlichen Arbeiten ein wenig geschönt und gemogelt wurde. Doch das tat dem Vortrag keinen Abbruch. Schließlich war das ganz allgemein üblich und damit auch völlig legitim. Natürlich, manch einer der Patienten mag sich im Jenseits verwundert die Augen gerieben haben, wenn er bemerken musste, dass er wenigstens in der Statistik gar nicht verstorben, sondern genesen war und nun ein fröhliches, virtuelles Leben führen durfte. Aber die Auferstehung fand in den wissenschaftlichen Publikationen nicht erst am jüngsten Tag statt. Und so handelte es sich im Grunde nur um ein nettes Gesellschaftsspiel zwischen Gleichgesinnten in angenehmer Umgebung, bei dem die Autoren ihrer Kreativität etwas freien Lauf ließen, was jeder wusste und daher niemanden wehtat. Die Resultate aus Köln konnten sich jedenfalls sehen lassen. Der Applaus war verhalten. Professor Witte verließ die Bühne und machte einem anderen Redner Platz, setzte sich ins Auditorium, hörte eine Weile zu und langweilte sich. Auch dieser Vortrag brachte wenig Neues. Schöne Bilder, eine glänzende Präsentation der Klinik und deren Leitung, Selbstdarstellung auf gekonnt hohem Niveau, geläufig und bewährt in ihrer steten Wiederholung. Er gähnte und verließ nach kurzer Zeit den Saal. Wenig später wurde Witte an der Bar gesehen. Schon am frühen Morgen war er etwas zerknittert im Kongresszentrum aufgetaucht. Die Tränensäcke unter den Augen waren nicht zu übersehen und er war sichtlich blass im Gesicht. Vielleicht war es das, was viele bemerkt hatten. Er sah müde und abgeschlagen aus. Doch dies ließ sich leicht erklären, denn am Vorabend war er mit zwei Kumpels aus alten Zeiten im Restaurant Orsini gewesen und dann an der Hotelbar des Marriott versackt. Sie hätten zusammen einen durchaus entspannten Abend verbracht, gaben seine Freunde später zu Protokoll. Witte habe zeitweise gelöst gewirkt, manchmal vielleicht auch etwas einsilbig oder nachdenklich. Das sei durchaus möglich, darauf habe er man nicht so geachtet. Sie hätten viel getrunken, Mixgetränke und Wodka. Zu viel jedenfalls, ganz besonders Witte, der an sich durchaus trinkfest gewesen sei, aber an jenem Abend doch die Kontrolle verloren habe. Professor Witte war, darüber gab es kaum Meinungsverschiedenheiten, eher ein Außenseiter in der Liga der Herzchirurgen. Obwohl Chef der renommierten Kölner Herzklinik, einer großen Abteilung mit beeindruckenden Operationszahlen und vielen Mitarbeitern, hatte er nie zu den inneren Zirkeln der Macht gehört, hatte sich mit ungeschickten Intrigen Feinde gemacht, sich mehrfach auf die falsche Seite geschlagen, Flagge gezeigt, wie er es nannte, und war dann allein dagestanden, nachdem alle seine Mitstreiter sich noch im rechten Augenblick der mächtigeren Seite zugeschlagen hatten. Er war ein ungeschickter Spieler im Machtgefüge der herzchirurgischen Gesellschaft, blauäugig und leichtgläubig, und er hatte Unarten, die er nicht ablegen konnte, weil er sich ihrer nicht bewusst war, konnte sich in Gesellschaft nicht sicher bewegen, war gehemmt, sein Benehmen war ungeschliffen, verriet seine Herkunft, und er hatte keine so engen Vertrauten, keine wirklichen Freunde, die ihn auf seine Fehler hätten aufmerksam machen können. Nur gute Kumpel, Mitarbeiter aus früheren Jahren, denen er an sich gleichgültig war. Er stammte aus kleinen Verhältnissen, sehr kleinen sogar, war im Bahnhofsviertel von Frankfurt aufgewachsen, im Hurenviertel, wie manche boshaft sagten, was er gerne selbst verschwieg. Sohn eines Fernfahrers, eines notorischen Trunkenbolds, der deshalb arbeitslos war und seine Zeit trinkend zu Hause verbrachte. Seine Mutter war Reinigungskraft, und man munkelte, sie sei früher einmal, als er noch jünger und schöner war, einem anderen Beruf nachgegangen. Trotz seiner Herkunft hatte sich Witte hochgearbeitet. Er hielt ein Stipendium, durfte studieren. Er war fleißig, war gesellschaftlich aufgestiegen, hatte nach oben geheiratet, die Tochter eines Berliner Bauunternehmers mit Geld. Eine hübsche Frau, mit der er einen kleinen Sohn hatte, den er über alles liebte und manchmal morgens zur Schule brachte, wodurch er dann etwas zu spät zur Morgenbesprechung in die Klinik kam. Trotz seiner Position trug er den Makel seiner Herkunft an sich. Er war ein Emporkömmling, ein Parvenu, wie man abfällig sagte, und man ließ es ihn spüren. Lud ihn nicht ein, wenn in der herzchirurgischen Gesellschaft wichtige Entscheidungen getroffen werden sollten. Man stieß ihn vor den Kopf, weil er gerne dazugehört hätte, zum erlauchten Kreis des inneren Zirkels. Man boykottierte und belächelte ihn deshalb sogar, und da seine Anbiederung an die Mächtigen zu plump, nicht subtil genug war, schloss man ihn umso deutlicher aus. Trotz seiner nur mittleren Größe war er ein ansehnlicher Mann, schlank und vielleicht etwas schmal, mit stets sonnengebräuntem Gesicht, auch im Winter, da er ein regelmäßiger Gast im Sonnenstudio war, was viele Kollegen hinter seinem Rücken albern fanden, genauso wie sein Goldkettchen, das er um den Hals trug. Mit seinen dunklen Haaren, kurz geschnitten und in den letzten Jahren gefärbt, zu dunkel, wie manche fanden, aber zu seinem Typ passend, wirkte er äußerst gepflegt. Er war kein Don Juan, kein Schürzenjäger, aber er hatte Erfolg bei den Frauen. Sein Gesicht war nicht schön, die Nase zu breit, das Kinn etwas zu prominent. Trotzdem fanden ihn die meisten Frauen interessant und attraktiv. Er besaß wohl die richtige Mischung aus Frechheit und Zurückhaltung, ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen Unsicherheit, die ihn im gesellschaftlichen Umgang stets behindert hatte, war er bei Frauen gelöst, manchmal sogar außerordentlich charmant. Ob er Affären hatte, wusste man nicht. Vielleicht war alles bloß ein Spiel, das er immer wieder genoss und in dem er seine Männlichkeit unter Beweis stellen konnte, was, wie man sagt, bei Männern, die nicht besonders groß sind, nicht so selten vorkommt. Professor Witte saß an der Theke im zweiten Stock des Kongresshauses, flirtete ein wenig mit der Kellnerin, scherzte und machte anzügliche Bemerkungen, während er Kaffee trank, und verließ dann die Bar, verbrachte den restlichen Vormittag mit Vertretern der begleitenden Industrieausstellung, auf der die nötigen Verbrauchsgüter für die Chirurgen ausgestellt waren, und wo man Geschäfte machte oder sich einfach nur über Neuentwicklungen informieren konnte, aß daraufhin mit zwei Herren der Industrie zu Mittag im Luxusrestaurant des Kongresshauses, das für viel Geld kleine Speisen von übergroßen Tellern anbot, trank Rotwein aus geschwungenen Kelchen und vertrieb sich die Zeit. Ob er am frühen Nachmittag im Kongresshaus war oder das Haus vorübergehend verlassen hatte, konnte niemand mit Bestimmtheit sagen. Um 3 Uhr wurde er jedenfalls in einem der Sitzungssäle gesehen, was von mehreren Seiten bestätigt werden konnte. Wenig später erschien Professor Witte dann im Foyer. Den Mantel über den Arm gelegt, sichtlich im Aufbruch begriffen, unauffällig, wie man beteuerte, und ohne Hast. Beim Verlassen des Kongresshauses verabschiedete er sich noch von einigen Herden, die in der Nähe des Ausgangs standen, hob ein wenig die Hand zum Gruß, nickte still, um ihr Gespräch nicht zu stören, und lächelte, als einer von ihnen ihm zurief, ob er nun endgültig genug hätte für heute, besonders bei dem schönen Wetter. Zwinkerte vielsagend, so als wolle er sagen, ein Mann von Welt habe manchmal eben Verpflichtungen, und verschwand durch die Glastür. Der Nachmittag war warm und sonnig, der Himmel, abgesehen von ein paar zerzausten Wölkchen, makellos blau, und Zürich, nach dem Einheitsgrau der letzten Tage, wie ausgewechselt. Wer Zeit hatte, promenierte durch die Innenstadt. Die Damen waren zum ersten Mal in diesem Jahr leicht bekleidet, ein wenig ausgeschnitten und ohne Schal, genossen die Sonne, und die Stimmung war glänzend. Wo immer man hinsah, fand man frohe Gesichter. Selbst der Straßenlärm störte längst nicht so wie sonst. Am Morgen war es immer noch ein wenig frisch gewesen, und daher hatte manch einer noch einen Mantel dabei. Nun aber, am Nachhauseweg von der Arbeit, im warmen Licht der Nachmittagssonne, war er überflüssig geworden, und man trug ihn über den Arm gelegt oder lässig über die Schulter geworfen. Die Wetterprognose versprach auch für die nächsten Tage weiter frühlingshafte Temperaturen und stabilen Sonnenschein. Was also hätte diesen Nachmittag trüben können? Es wäre in der Tat ein alltäglicher Nachmittag gewesen, wie jeder andere, ruhig und beschaulich. Irgendwo in der Stadt aber, im Verborgenen, geschützt von der Dunkelheit, weit ab vom Tageslicht und dem fröhlichen Treiben, lauerte jemand auf seine Gelegenheit. Für ihn und sein potenzielles Opfer sollte dieser Nachmittag nicht alltäglich sein, dafür wollte er sorgen. Lange hatte er auf diesen Augenblick gewartet, indem er aus der Dunkelheit heraustreten würde, um das zu vollbringen, was er tun musste. Monatelang hatte er sich diese Situation vorgestellt, jedes Detail, jeden Schritt, jeden Atemzug. Wie viele Nächte hatte er hellwach und voller Erregung dagelegen und seine Gründe erwogen, sie hinterfragt, jedes Für und Wider bedacht und an dem Vorhaben gezweifelt, war tagelang in Gedanken versunken umhergewandert, in tiefem Selbstzweifel, schwankend zwischen Zuversicht und Ungewissheit. Er hatte geplant und verworfen und wieder geplant, war alles immer wieder durchgegangen, den genauen Ablauf minutiös durchspielend, um keinen Fehler zu begehen. Wie oft? Alle möglichen Eventualitäten mussten mit einkalkuliert und in seine Planung einbezogen werden. Nichts sollte dem Zufall überlassen bleiben. Er wollte kein Risiko eingehen, hatte stets die Sorge, etwas Wichtiges übersehen zu haben, und war letztendlich zum Schluss gekommen, dass es einfach unmöglich war, alles zu bedenken. Ein letzter Rest war ganz einfach nicht planbar. Ohne eine Spur Glück konnte es nicht gelingen. Es galt einfach, die Unwägbarkeiten so klein wie möglich zu halten. Der Rest würde sich finden. So sehr er sich den Ablauf genauesten ausgemalt hatte, jetzt, da er tatsächlich hier in der Dunkelheit stand, schien ihm seine Lage ungeheuer fremd und völlig anders als gedacht. Alles war bisher nach Plan verlaufen, und nichts ließ darauf schließen, dass sein Vorhaben scheitern könnte. Das war es nicht. Es war die spürbare Realität, die ihn erschreckte. Die konkrete, nicht zu leugnende Tatsache, dass er hier war, an diesem Ort, jetzt und heute, um etwas zu vollbringen, was ihn nun, da es unmittelbar bevorstand, erschreckte, weil nichts so war wie erwartet. In seiner Fantasie hatte er sich die Situation ganz anders vorgestellt. Weniger detailreich jedenfalls, hatte die Kühle des Raumes nicht bedacht, das düstere Licht, die Stille, die seine Gedanken hörbar machte, und den schleppenden Fortgang der Zeit, die von Minute zu einer Ewigkeit anwuchs. In seiner Vorstellung hatte er sich ruhig und überlegt gesehen, souverän, kaltblütig fast, nicht so verwirrt wie jetzt. Er hatte geahnt, dass zwischen Vorstellung und Wirklichkeit eine Kluft bestehen würde, gewiss. Aber das Pochen in seiner Brust, das seinen Körper förmlich erschütterte, die unerträgliche Beklemmung, die das Atmen erschwerte, die rasenden Gedanken, all das hatte er nicht vorhergesehen. Seine eigene Existenz an sich war ihm auf seltsame Weise unerträglich. Sein Hiersein an dieser Stelle, die dunkle Nische, in der er stand, seine Gedanken und Pläne, die Tat selbst und all seine Gründe, deren er sich doch so sicher gewesen war. Ein eigenartiges, dumpfes Gefühl war in seinem Kopf, wie nach einem Schlag mit einem weichen, schweren Gegenstand. Er konnte noch zurück, das war das Einzige, das ihn beruhigte. Er hatte noch Bedenkzeit, noch war es nicht zu spät für einen Rückzug. Vor einigen Wochen war er schon einmal auf dieselbe Weise in die Hotelgarage des Savoy eingedrungen. Und es war ungemein einfach gewesen damals, als er nicht unmittelbar vorhatte, jemanden hier zu ermorden, sondern nur die Lage hatte sondieren wollen, um die Einzelheiten besser planen zu können. Er hatte einfach gewartet, bis ein Gast mit der hoteleigenen Berechtigungskarte das Tor öffnete und war ungesehen hindurchgeschlüpft, bevor es geschlossen wurde. Damals war er ganz ohne Bedenken gewesen. Was konnte schon geschehen? Er führte nichts Böses im Schilde. Und wäre er dabei ertappt worden, hätte er zwar bestimmt Mühe gehabt, sein Verhalten zu erklären, da er kein Gast des Hotels war, aber er hätte sich herausgeredet und einen Irrtum vorgeschützt. Heute war es ungeheuer schwer gewesen, denn er hatte nicht gewagt, vor dem Tor zu warten, wollte nicht beobachtet werden, versuchte so unauffällig wie möglich zu sein und wusste zugleich, dass er Gefahr lief, gerade deshalb aufzufallen. Die Garage war ideal geeignet für seine Zwecke. Sie war unüberschaubar, passend zur Größe des Hotels. Es war nicht sehr viele Störungen zu erwarten. Und sie hatte eine automatische Beleuchtung, die aufleuchtete, wenn ein Gast die Garage betrat und nach kurzer Zeit erlosch, wenn er sie verließ. Niemand konnte also den Raum betreten und ihn überraschen, wenn er dort in seinem Versteck lauerte. Er würde stets vorher gewarnt werden, wenn jemand kam. In unmittelbarer Nähe des Lifts, der ins Hotel führte, lag hinter einer Betonsäule eine dunkle Nische, die nicht von der Deckenbeleuchtung erhellt wurde. In dieser stand er nun, mit dem Rücken an dem kalten Beton gelehnt und wartete. Die Dunkelheit des Raumes ließ seine Gestalt mit dem Hintergrund verschwimmen. Wenn die Beleuchtung erlosch, war es nahezu stockfinster. Nur eine kleine Notbeleuchtung, die in einiger Entfernung an der Wand befestigt war, gab ein trübes Licht von sich. Es gab keine Fenster, und die mit einem Rolltor verschlossene Einfahrt, die am anderen Ende des Raumes lag, ließ trotz des sonnigen Tages nur wenige dünne Lichtstreifen eindringen. Die Garage erhellten sie nicht. Nun stand er hier in seiner dunklen Nische, die Beine abwechselnd belastend, um das Gefühl darin nicht ganz zu verlieren, und überlegte mit klopfenden Herzen, wie es nun weitergehen würde. Mehr und mehr hatte er Bedenken. Sollte und konnte er die Sache einfach abblasen? Hatte er nicht schon zu viel Energie und seine ganze Zeit in die Vorbereitungen investiert? Zu viel, um nun einfach aufzugeben, so knapp vor dem Ziel? War nicht alles genauestens bedacht, jedes Für und Wider abgewogen? Sollte er einfach nach Hause fahren, weil er nicht den Mut hatte, das zu tun, wovon er überzeugt war? Hatte er sich völlig verrannt oder schlichtweg Unrecht? Und war er überhaupt zu so einer Tat fähig? Das war die Frage. Wer sollte ihm Vorwürfe machen, wenn er jetzt umkehren würde, versagen, die Flinte ins Korn werfen? Niemand wusste, dass er hier war. Er hatte niemanden eingeweiht. Sein Versagen würde nicht bekannt werden. Könnte man es nicht ganz allgemein als moralisch einwandfrei bezeichnen, wenn er in letzter Minute vor dem Äußersten zurückschrecken würde, gewissermaßen als Sieg des guten Gewissens? Vielleicht wäre es das auch, moralisch, nach gültigen bürgerlichen Gesichtspunkten ganz gewiss und ohne jeden Zweifel. Und sonst? War er sich immer noch so sicher, ganz sicher, dass er es tun musste? Seine Erregung steigerte sich im Minutenrhythmus, überwältigte ihn einmal mit solcher Macht, dass er kaum noch zu atmen imstande war. Dann wieder flaute dieser Zustand ab. Disziplin, so dachte er, war durchaus eine seiner großen Stärken. Doch hier ging es um viel mehr als das. Disziplin und Nervenstärke waren nicht genug. Was er nun benötigte, war eine gute Portion Kaltblütigkeit. Und ob er die hatte, das wusste er nicht. Es war eine außergewöhnliche Lage, in der er sich befand. Was, wenn er versagte, mitten in der Tat oder auf halbem Weg, weil er es nicht tun konnte, weil er überfordert war? Das wäre schrecklich. und schrecklich gefährlich.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Max Leonard, Bielers Dilemma. Nach dem nächsten Musiktitel von Pink Floyd wird es Publikumsfragen geben. Aus dem Internet liegt auch schon eine Frage an. Und wenn Sie, lieber Zuhörer, auch noch eine Frage haben, einfach eine Mail schicken an studio@radiofips.de. Fips, die Lesebühne. Heute mit Max Leonard, Bielers Dilemma. Wir liegen in den letzten Zügen und nach der Lesung gab es eine Frage von David aus dem Internet. Herr Leonard, in Ihrem Roman gibt es offenbar einen Zusammenhang zwischen dem Mord an einem Chirurgen und dessen chirurgischen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Sollten die Patienten zur Selbstjustiz greifen, wenn sie Opfer eines Kunstfehlers werden?
Natürlich nicht. Ein Roman kann eine Problematik in zugespitzter Form beschreiben. Im wirklichen Leben sehen die Dinge natürlich ganz anders aus und Selbstjustiz ist gewiss keine Lösung. Es ist ein Roman, der die Dinge auf den äußersten Punkt bringt.
Wir haben auch Gäste im Studio heute. Es wird man hoffentlich nachher am Applaus noch hören. Auch hier gibt es eine Frage.
Ja, Herr Leonard, mich würde interessieren, kann ich etwas tun? Gibt es etwas zu tun, wenn ich mal in eine Klinik muss, um sicherzustellen, dass ich von dem Chirurgen auch sorgfältig operiert werde?
Das ist eine knifflige Frage. Aber vielleicht nehmen Sie ganz einfach mal meinen Roman mit in die Klinik und legen Sie ihn vor der Visite gut sichtbar auf Ihren Nachttisch. Sie werden sehen, das wird seine Wirkung nicht verfehlen und der Chirurg wird sich sicher sehr viel Mühe geben mit Ihnen. Da können Sie davon ausgehen.
Vor der Abkündigung und der Ankündigung des nächsten Titels bitte ich noch ein bisschen Applaus vom Publikum, damit das Publikum auch mal hört. Und nun möchte ich noch hinweisen auf die nächste Lesebühne. 9. April, wieder ein Sonntag, wieder der zweite Sonntag im Monat. Joa Schmidt, der Redakteur von der NWZ, stellt seine Notizen vor. Joas Notizen aus der Provinz am Sonntag, dem 9. April von 16 bis 17 Uhr. Radio unbedingt wieder einschalten und freuen wir uns natürlich auch wieder auf viele Gäste im Studio.